Wir haben da wirklich ein ganz cooles Thema. Die Serie ist ja Like Jesus, seine Kraftquellen. Warum hat Jesus so viel Kraft gehabt? Eine Geschichte ist Johannes 4. Sehr coole Geschichte. Sind unterwegs gewesen, Jesus und seine Jünger. Und dann kommt die Situation, wo sie durch Samaria gereist sind. Das hat nicht zum Gebiet der Juden gehört. Und dort war ein Brunnen gewesen, der heisst Jakobsbrunnen. Und Jesus war zur Mittagszeit unterwegs gewesen und hat eine Pause eingeschlagen am Brunnen. Da ist eine Frau gekommen, Samariterin, und hat Jesus in ein Gespräch verwickelt. Jesus war alleine gewesen, weil seine Jünger sind in die nächste Stadt gegangen, go Food kaufen. Es war schon Mittagszeit gewesen, Essenszeit. Okay, Jesus hat die Frau in ein Gespräch verwickelt, oder die Frau hat Jesus in ein Gespräch verwickelt. Auf jeden Fall, letztendlich ist rausgekommen, könnt ihr es nachlesen, dass die Frau, die im Grunde genommen im Herz suchend war nach Gott, aber total anders gelebt hat, durch Jesus erkannt hat, dass der Vater gut ist und dass Gott gut meint mit ihr. Jesus hat ihr auch ein paar bekannte Details aus ihrem Leben offengelegt, zum Beispiel mit wie vielen Männern sie schon zusammen war und dass sie jetzt gerade mit einem zusammenlebt, wo sie ja auch nicht geheiratet ist. Alles Sachen, die man sich eigentlich nicht von einem Fremden gerne sagen lassen will. Aber Jesus Christus hatte so eine Liebe für die Frau, damit dieser Frau klar geworden ist, Gott ist für sie. Und das gilt auch für dich. Auch wenn du Fehler gemacht hast, Gott ist für dich. Wichtig ist, dass du deine Fehler korrigierst und änderst. Und so hat sie auch die Frau gemacht. Sie hat gemerkt, Gott ist für mich und sie ist zurückgegangen in ihr Dorf und sie hat gesagt, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden, den, wo man schon lange darauf wartet. Er ist da. Der Messias ist da. Er hat mir alles können sagen, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Und er ist da. Kommt zu mir. Ich will euch erzählen von Jesus. Das war Geschichte gewesen. Und dann tun wir das ein bisschen weiterblättern. Vers 27 dann, und das ist eigentlich der Punkt, seine Jünger, die gerade aus der Stadt zurückkamen, wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Das ist schon mal strange gewesen, dass Jesus einfach eine Frau angeredet hat, damals. Und zweitens, eine Samariterin. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr, warum sprichst du mit ihr? Inzwischen, wieder ein Vers weiter unten, inzwischen hatten ihn seine Jünger zugeredet, Herr, isst doch was. Er hat ja kein Mittag gegessen. Aber er sagte ihnen, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Hat ihn denn jemanden etwas zu essen gebracht? Fragten sich die anderen verwundert. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Wille erfülle und sein Werk zu Ende führe. Ich lebe davon, dass ich Gottes Wille erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Wenn jemand den Auftrag, wo Gott ihm gibt, und übrigens jeden Auftrag, es gilt für jeden Auftrag, verfolgt an erster Stelle, dann werden Prioritäten in deinem Leben neu geordnet. Zum Beispiel, ein Mittagessen kommt einen neuen Stellenwert über. Jesus sagt, ihr habt sicher gutes Mittagessen, ich kenne das Beizli dort, wo der Nähe ist, bin ich auch schon gewesen, aber mein Hunger ist gestillt worden, dass ich in dieser Zeit habe den Willen von Gott tun konnte. Verstehst du den Unterschied? Eine völlig neue Priorität. Total gegenläufig. Jeder geht kurz Mittagessen, aber Jesus schenkt sein Herz an einer Frau. Und das war sein Food. Meine Frage ist, was ist deine Priorität im Leben? Oder wenn du deine Prioritäten anschaust, vielleicht noch einfacher gesagt, wo verbringst du am meisten Zeit? An was denkst du am meisten herum? Wo machst du vielleicht auch am öftesten Sorgen? Wo gibst du dein Geld aus? Das zeigt dir doch, wo der Auftrag steht. Die meisten von euch sind Gefangene von ihrer Arbeit. Die meisten von euch hat der Job erste Priorität. Viele von euch lassen euch auffressen durch die Arbeit. Und die Arbeit macht euch Angst. Es ist ein Treiber, sie hetzt euch. Wenn ihr das und das und das und das nicht erledigt, dann sind ihr weg vom Fenster. Und letztendlich wird der Job dir zum Auftragsgeber. Aber er wird dich nicht belohnen. Und er wird dir die erste Priorität wegnehmen. Ich weiss jemanden, kenne ich sehr gut, der mir sagt, ich wüsste, dass ich meinen Job kündigen muss, aber sie macht es nicht. Eine Person, die noch so viel könnte erreichen für Jesus Christus. Ein Sklave von ihrer Arbeit. Einige sind Sklaven von ihrer Freizeit. von ihren Hobbys. Und unglaubliche Berge von Geld fliessen weg. Andere sind Sklaven von der Mode. Von ihrem Aussehen, von ihrem Prestige. Und unglaubliche Berge von Geld fliessen einfach dort rein. Wenn der Auftrag, Menschen gewinnen, zuvorderst ist, dann bist du angekommen. Wie Jesus Christus. Und du wirst es merken an deinem Leben. Ich mache dir Mut, deine Prioritäten zu überdenken. Das mit dem Auftrag ist so eine Sache. Du kannst dir jetzt nicht einreden, du willst es ändern. Aber du musst zur Kenntnis nehmen, wie es um dich steht. Du bist so, wie du bist. Und du lebst so, wie du lebst. Aber ich will, dass du verstehst, was in deinem Leben gibt dir erste Priorität. Welche Gedanken, welche Sorgen beschäftigen dich wirklich? Sind es die verlorenen Seelen? Oder ist es etwas anderes? Du hast nur zwei Möglichkeiten. Verlorene Seelen, dann bist du im Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat. Keine verlorene Seelen, aller Rest auf dieser Welt, dann schiessest du am Ziel vorbei. Was ich euch vergessen zu sagen habe am Anfang dieser Predigt, dass es ein bisschen wie ein Flug ist, mit einem Flugzeug, das es euch an eine Destiny anbringt. Und am Anfang heisst es im Flug, fast your seatbelt. Es könnte Turbulenzen geben. Jetzt sind wir in so einer Turbulenz hinein. Ich kann euch sagen, wenn ihr jünger sein von Jesus Christus, Nachfolger von ihm, und ihr habt irgendein anderes Ziel in eurem Leben, als verlorene Seelen zu gewinnen für Gott, für den Vater im Himmel, dann schiesst ihr radikal am Ziel vorbei. Jesus ist gekommen für die, die den Vater noch nicht kennen, die können es nachlesen. Ich will euch den Punkt ganz, ganz deutlich vor Augen malen. Und ich will dich auch entlasten. Ich sage dir nicht einmal, dass du dich musst ändern. Weil du kannst dich gar nicht ändern. Kein Mensch kann sich selber ändern. Aber ich will heute Morgen dir eine Vision ins Herz legen. Und der erste Schritt ist, dass du weißt, was die erste Priorität hat. Und ich kann dir sagen von mir, ich bin extrem unruhig. Wenn ich am Morgen verwache und ich stelle mit der Zeit fest, dass die verlorenen Menschen, das Anliegen von Gott, wie nicht zuvorderst ist. Und ich bin auch ein Mensch, was fertig bringt und irgendetwas im Nachzurennen und sogar vielleicht noch christlich, ohne den Schmerz vom Vater für die verlorene Seele zu vorderst haben. Ich bin da im gleichen Boot. Aber liebe Leute, ich will es euch vor Augen führen. Wenn du dein Leben für irgendetwas anderes einsetzt, als zum verlorene Seele gewinnen, schiessest du radikal am Ziel vorbei. Und du wirst es eines Tages bereuen. Weil du hast Begabung und Potenzial bekommen, damit du suchst, was verloren ist und am Vater zurückbringst. Und deine Prioritäten, deine Rechnungen, die du zahlst, deine Zeit, wie du investierst, an was deine Gesundheit scheitert oder kaputt geht, das zeigt dir, für was du dich eigentlich wirklich einsetzt. Und ich sage es nochmal, die gestresst sind an der Arbeit, zu wenig Zeit haben für das Reich Gottes, überlegt euch, ob das der Preis wert ist. Ob ihr euch nicht möchtet einsetzen für das Reich Gottes, damit Seelen gewonnen werden. Überlegt euch das. Auch die Jünger, das Beispiel, Apostelgeschichte 4,20, Klassiker, mit aus dem Leben gerissen, Apostelgeschichte 4,20, Johannes und Petrus werden verhört, lange Geschichte, und dann sagen sie am Schluss, wird es ihnen verboten, von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur, wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Petrus und Johannes sind nicht immer so gewesen, wie sie da drin sind. Einverstanden? Die sind total anders gewesen. Der Petrus zum Beispiel fischen. Komm, wir gehen fischen. Für den Petrus das Grösste war fischen. Alles hat nach Fisch geschmeckt bei ihm daheim. Sein Vater war Fischer gewesen, sein Sohn sollte Fischer werden. Da ist etwas passiert mit dem Mann. Etwas in seinem Herz ist passiert. Und es ist da beschrieben, wir können verschwiegen, was wir gesehen und gehört haben. Und da haben wir ganz, ganz, ganz einen wichtigen Punkt, wenn es um den Auftrag geht. Den Auftrag, verlorene Seelen zu gewinnen, hat Jesus nur können wahrnehmen, weil er sich hundertprozentig damit identifiziert hat. Und warum hat er das? Weil er den Vater kennt hat. Weil er die Not gesehen hat von uns Menschen und weil er die Logik verstanden hat von seinem Auftrag. Und darum ist Jesus gerannt. Und so ist es auch bei den Jüngern gewesen. Und so ist es bei jedem Mensch, der sein Leben einsetzt für Jesus Christus. Er hat eine Begegnung gehabt mit Gott. Er hat Jesus gesehen und hat ihn erkannt. Und darum hat er auch Kraft bekommen, mit ihm zu gehen. Verstehst du? Darum versuchen wir uns nicht künstlich zu ändern. Aber ich merke, es liegt etwas in der Luft. Eine Begegnung, die dich verändert, zu einem Menschen macht, der die Prioritäten neu setzt. Zweiter Punkt von Jesus, zweiter Aspekt, sind nur zwei Aspekte. Der erste Aspekt, das auftragsorientierte Leben setzt neue Prioritäten in deinem Leben. Und das zweite, es setzt Überwinderkräfte frei in dir. Jeder, der einen Auftrag wahrnimmt und irgendwann einen Punkt, den er aufgeben will. Ich habe letztens mit einem jungen Lehrer geredet, wo ich der Meinung bin, genau der braucht es. Genau so Leute braucht es in der Schule. Aber auch er ist am Punkt gekommen, wo er gedacht hat, hey, kann ich den Preis zahlen? Oder soll ich nicht einfach den Bettel anrühren? Und jeder, der einen Auftrag wahrgenommen hat, ich weiss jetzt, wie es bei dir war mit deinem Hag, Alex, der hast du mal aufgeben am Punkt, wo du auf den Daumen geschlagen hast. Ja, er nickt. Wahrscheinlich, wo du irgendeinen Pfarrer eingeschlagen hast und dann bist du auf den Stein gekommen. Hast du gedacht, macht nichts, mach ich nebendran. Wieder eingeschlagen, wieder auf den Stein gekommen. Schau, jeder Auftrag bringt Probleme mit sich. Normalerweise bringt ein Auftrag Probleme mit sich. Und bei Jesus war es auch so gewesen. Da ging Jesus mit ihnen in einen Garten, der Gethsemane hieß. Setzt euch hin und wartet auf mich, forderte er die Jünger auf. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Mutlosigkeit und Angst überfiel Jesus. Und er sagt zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Wenn du dich überfordert fühlst von deinem Auftrag, dann bist du nicht alleine. Wo Jesus am vollen Gewicht von seinem Auftrag in die Augen geschaut hat und gewusst hat, er wird die Schuld der Welt müssen verantworten. Und die Konsequenzen von der Schuld von jedem einzelnen Menschen, der je gelebt hat, wird auf seinen Schultern sein. Da ist selbst Gott, der Mensch geworden ist, mutlos geworden. Und er hat dann wollen, dass seine Jünger mit ihm beten. Und Jesus hat selber gebetet. Und er hat gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesen Leiden. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und dann hat er geschaut, das machen jetzt seine Jünger. Und das haben sie gemacht. Sie haben geschlafen. Jesus, der alles investiert hat, der ihnen alles gegeben hat. Und jetzt einmal ist er im Mutter. Einmal ist er mutlos. Und seine Freunde pennen ein neben ihm. Bleibt wach und betet, damit ihr in den kommenden Tagen überstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen, sagt Jesus auch. Und dann sage ich auch, ja, ich weiß, eigentlich willst du das Beste. Wenn du dich ankreuzeln könntest, und wirst du das Kreuzchen sicher am richtigen Ort machen, oder? Würdest du wirklich sagen, ich setze mein Leben für verlorene Seelen ein? Wer will das machen? Wer will sein Kreuzchen am richtigen Ort machen? Aber ich sage dir, du willst es nicht können aus eigener Kraft. Auch wenn du es jetzt würdest, am richtigen Ort machen. Es muss noch etwas passieren. Okay, und die sind eingeschlafen und es ist schlimm gewesen. Und Jesus hat gesagt, in dieser Stunde, hat er gesagt, wenn es nach mir geht, ich gebe dich auf. Aber, weil er seinen Auftrag gekannt hat, hat er in dieser schwierigen Stunde können überwinden. Und einige von euch fragen euch vielleicht manchmal, wie um alles in der Welt kann ich überwinden, wenn es mich überkommt? Meine Emotionen, meine Gefühle, auch Zünd mich anschleicht. Ich sehe sie kommen. Und ich kann mir ausdenken, wo das wird enden. Aber oft kann ich nicht überwinden. Wenn du deinen Auftrag kennst und für verlorene Menschen lebst, zum Seelen retten, dann wird das für dich relativ einfach werden, Sünde zu überwinden. Es wird für dich relativ einfach werden, mit den Anfechtungen, die wir momentan konfrontiert sind, das ist noch kein Garten, kein Gartenerlebnis. Es wird relativ einfach werden, die richtige Entscheidung zu treffen. Im Licht vom Auftrag. Es hat einmal eine Zeit gegeben, und ihr wisst ja, ich bin ja alles andere als perfekt. Aber, was ich darf sagen ist, dass ich ein Mensch bin, der grundsätzlich Sieg hat über die Sünde. Nicht, dass ich nicht sündige. Könnt ihr ja mit Anita fragen, oder? Sogar meine Kinder. Aber es ist nicht so, dass die Sünde mich beherrscht, sondern dass ich die Sünde beherrsche. Und wenn etwas in meinem Leben passiert, was nicht gut ist, dann ist das ein Betriebsunfall mit schlimmen Folgen. Und ich habe aber festgestellt, dass das bei vielen Christen nicht unbedingt ein Standard ist. Und ich bin einmal gefragt worden, das ist schon mega lang seither, da bin ich auch dazu gestanden und gesagt, nein, schau, ich glaube, steht schon im Wort Gottes, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Es sollte eigentlich nicht so eine Sache sein. Ja, und ich habe Probleme, aber grundsätzlich habe ich Sieg. Und ich habe gar keine Zeit zum Sündigen. Verstehst du? Wenn du im Auftrag lebst für verlorene Menschen, hast du keine Zeit mehr zum Sündigen. Du hast keine Zeit. Ich bin einmal mit dem Heinz Struppler, Martin sein Daddy, und dem Alex, bin in Hamburg gewesen, an einem Kongress. Da sind wir über die Reeperbahn ein bisschen spazieren gegangen. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Mal, nein, schon gewusst. Wir dachten, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Da sind wir ein bisschen in der Reeperbahn in die Weiz reingegangen. Da laufen wir drei, oder? Danita ist auch dabei gewesen. Ist auch dabei gewesen, also super. Laufen wir da über die Reeperbahn. Und dann kommen drei Prostituierte und machen den Heinz an. Und er sagt, keine Zeit, keine Zeit. Ich habe gedacht, das ist so eine coole Antwort. Vielleicht ist sie sogar ehrlicher gewesen, als er gemeint hat. Ich weiss es nicht, ich will ihm nichts unterstellen. Aber er hat keine Zeit zum Sündigen gehabt, weil er hat eine Mission gehabt, einen Auftrag. Und so ist es auch bei Jesus gewesen. Er hat keine Zeit, keine Energie, keine Ressourcen gehabt, um von seinem Auftrag abweichen. Darum, der zweite Aspekt vom auftragsorientierten Leben. Wenn du, und auch da merkst, wenn du dein Leben fokussiert hast auf verlorene Seelen, dann wirst du der Sünde völlig anders begegnen im Leben. Du wirst über die Sünde herrschen und nicht die Sünde über dich. Das ist noch durchgesetzt. Jetzt lernen wir von Jesus. Ich bin überzeugt, dass wir extrem viel lernen von Jesus. Erfasst den Auftrag mit dem Herz. Für Jesus ist der Auftrag kein To-Do gewesen. Das ist der wichtigste Punkt von heute Morgen. Dort, wo der Auftrag ein To-Do ist, etwas, das du musst erfüllen, erledigen, dort ist es eine lästige Pflicht. Gib mir 5000 Marken zum Sortieren und 2-3 leere Alben. Und sag mir, du hättest gern 5-6 fertige Markenalbum. 1926 bis heute. Ich würde zerbrechen an dieser Aufgabe. Sag das irgendeinem Philatelist. Und der würde aufblühen. Den Auftrag mit dem Herz annehmen. Oder bleiben lassen. Weil wenn du jetzt gerade den Auftrag, Menschen für Jesus Christus gewinnen, nicht mit dem Herz machst, sondern weil es irgendein Preacher gesagt hat, oder du irgendeinen Druck hast, dann laufst du nicht in dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Weil Jesus ist aus einer tiefen Leidenschaft unterwegs gewesen. Er hat gewusst, wie wertvoll der Mensch ist. Er hat gewusst, wie liebend der Vater hat. Er hat das Potenzial im Mensch gesehen. Und darum ist er gekommen und hat dient. Der Paulus dasselbe. Er hat gesagt, Freunde, wenn ich könnte, ich will mein eigenes Heil hingeben, damit alle Juden gerettet werden könnten. Versteht ihr? Das ist kein To-Do gewesen. Das ist ein Herzensanliegen gewesen. Für Jesus ist der Auftrag kein To-Do gewesen, sondern ein Herzensanliegen. Und für dich soll es auch so sein. Darum habe ich gesagt, du kannst dich überhaupt nicht ändern. Außer das Einzige, was du machen kannst, ist Gott suchen. Ich möchte das Herz haben. Und ich glaube, wenn du Jesus begegnet bist, wenn er dich gerettet hat, dann hat er dir das Herzensanliegen schon gegeben. Es schlummert in dir rein. Es ist in dir rein. Im Grund genommen machst du das Kreuzchen am richtigen Ort. Das Herzensanliegen ist in dir rein. Ich möchte euch Vision geben. Wie wird dann der Auftrag, den Gott allen seinen Jüngern gegeben hat, zum Herzensanliegen? Wie passiert das? Es passiert in dem, dass wir Begegnung haben mit Jesus Christus. Das ist das Wichtigste. Aber dann passiert es auch in dem, dass wir eine Vision überkommen, wie es könnte sein. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich jetzt gläubig wäre und ich würde in der ganzen Schweiz umeinander reisen und ich würde in die Kirchen gehen und auch in der City Church wäre und ich wäre überall und man würde mir sagen, das ist das Höchste. Das ist Jesus lebendig heute 2009. Das Höchste der Gefühle. Dann würde ich wahrscheinlich gar nicht darauf einsteigen. Und ich hoffe, du auch nicht. Weil manchmal bin ich mir nicht einmal sicher, ob Jesus seine Kirche überhaupt erkennen würde, wenn er danach noch einmal reinlaufen würde. Ich überlege mir das manchmal. Und dann denke ich, wahrscheinlich ist er eben doch gütiger, als ich meine. Schlussendlich wird er uns erkennen. Aber ich bin nie ganz sicher. Wenn er da irgendwie halbherzig irgendetwas macht und weil Jesus ist so leidenschaftlich gewesen. Er hat alles für den Vater gemacht und wenn er, und er hat nichts gemacht ohne Leidenschaft. Ich zeige mir etwas, was Jesus ohne Leidenschaft gemacht hat, nichts gemacht. Weil er so auftragsorientiert war. Und ich persönlich bin früh zum Schluss gekommen. Ich habe eine Bekehrung gehabt, totale Vernunftsverkehrung. Die einen von euch kennen meine Geschichte. Der hat mir aufgezeigt, Himmel und Hölle, und wo ich säck und so, und ich kürze das jetzt ab, aber ich habe dann irgendwie gesagt, okay, Jesus, wenn es sich gibt, komm in mein Leben, das ist es gewesen. Mit den Wochen, mit den Monaten, mit den Jahren hat sich die Kraft von Gott angefangen zu manifestieren in meinem Leben hinein. Und ich brauche das, ich kann euch sagen, ich bewundere sämtliche, Mormonen und Zeugen Jehovas und Katholiken und weiss ich was alles. Einfach alle Religionen, die ohne Beziehung leben. Sagen Sie nicht, alle Katholiken haben keine Beziehung zu Gott, dass das auch klar ist. Aber das katholische System ist sogar in der Welt der Wunder, habe ich gesehen, wieso die katholische Kirche so lange überlebt hat. Welt der Wunder, haben sie einen Film gedreht. Das ist doch sehr cool, oder? Sie schauen sich das Wunder an, dass so ein starres Teil überhaupt noch 2000 Jahre überlebt hat. Welt der Wunder, können anschauen. Aber anyway, alles, was nicht aus einer Beziehung rauskommt, alles, was nicht aus einer real erfahrbaren Beziehung rauskommt, wie der Petrus und der Johannes, so sagen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gespürt, ich habe ihn gehört, und jetzt gehe ich. Alle Leute, die sich für etwas einsetzen, die eine Religion ist, ich habe höchsten Respekt. Ich möchte ihre Disziplin auch noch gerade zu meiner Beziehung. Und dann wäre ich auch wirklich gut drauf. Ich lebe aus Beziehung. Ich lebe aus dieser Beziehung, die mir Gott gegeben hat, sein Heiliger Geist, der mich berührt, die innere Überzeugung, die ich in meinem Herz habe, und das ist mein Motor. Es gibt Leute, ich weiss nicht, ob es Zeitgenossen gibt, es wird sicher geben, aber ich habe meine Inspiration vor allem aus der Erweckungsgeschichte gezogen, aus Biografien. Ein Schatz, Charles Finney. Charles Finney, 1824 bekehrt, etwa mit 30, ist Anwalt gewesen, in einem Umfeld hinein, wo man eine Lehre vertreten hat, Calvinismus, auf die Spitze getrieben, wo man gesagt hat, Gott hat alles schon vorherbestimmt. Du bist gerettet und du nicht, und du bist verdammt und du bist gerettet. Und der Pfarrer von dieser Kirche, wo der Charles Finney auch aus Tradition gegangen ist, der ist sicher gewesen, der Charlie ist verloren. Der Pfarrer hat nicht einmal gebetet für ihn, weil er ist ja sicher gewesen, Gott hat es eh schon vorbestimmt, die Geretteten und die Verlorenen, und der gehört jetzt ganz sicher zu den Verlorenen. Und so war die Kirche relativ lasch drauf gewesen und auch in eine gewisse Selbstgerechtigkeit hineingefallen, weil die einen sind sich sicher gewesen, dass sie erwählt sind und haben ja eigentlich kein schlechtes Gewissen gehabt, weil der andere nicht erwählt ist und Missionseifer ist auch nicht so extrem stark gewesen. Ich muss allerdings fairerweise sagen, dass die Lehre so nicht unbedingt an Calvin entsprochen hat, aber die ist so aufgefasst worden. Jetzt kommt der junge Anwalt mit etwa 30, kommt irgendwie in eine innere Notlage hinein. Er spürt und er wird von Gott irgendwo berührt, tief im Herz. Er hat so eine Menschenfurcht, dass er weit, weit wegläuft, sich am Morgen frei nimmt, an ein Wäldli hineingeht, 500 Meter in das Wäldli hineinläuft und singt, Father me. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat sich versteckt in einer Hasengrube hinein, hat geschaut, dass niemand um ihn ist, und hat seine Not angefangen, Gott auszubreiten. In dem Sinne ist er sich bewusst worden, dass er eigentlich extrem menschenfürchterisch ist. In dem, dass er Gott gesucht hat. Es sind Stunden verflossen. Stunden verflossen. Und er ist rausgekommen und hat eine Begegnung gehabt mit Gott. Er geht in seine Anwaltspraxis hinein. Auch dort schliesst er sich wieder ein. Er war alleine gewesen. Die Schmiede hat gebrannt gehabt. Er knündelt nieder und er hat eine Erscheinung von Jesus Christus, wie er sagt. Jesus Christus ist ihm erschienen. Er hat keine Ahnung gehabt vom Heiligen Geist. Er hat nicht gewusst gehabt, was passiert, aber er hat gespürt gehabt, dass seine Last weg ist. Er hat sich nicht den Glauben eingeredet, sondern er hat den Glauben emotional erfahren. Gott ist ein Gott von den Emotionen. Und er will die Emotion von der Last und von der Sorge den Menschen wegnehmen. Und der Charles Finney kommt in die Anbetung von Jesus Christus hinein und muss unaussprechliche Momente erlebt haben. Er ist hell geworden. Und er wieder rausgegangen ist und er sagt, ich weiss nicht, wie lange er dort drin war, ist das Schmiede abgebrannt gewesen. Ist kein Funken mehr in der Schmiede gewesen. Er hat die Zeit vergessen. Der Charles Finney, der einfach zum seinen Charakter zeigen, der ist unsicher gewesen, was er jetzt erlebt hat. Er hat Angst gehabt, dass er das wieder könnte verlieren. Dass er den Frieden, den er gehabt hat, sogar den Frieden hat er hinterfragt gehabt. Und ist schlafen gegangen. Und ist in der Nacht verwacht und er hat den Frieden immer noch gehabt. Und er hat sich angefangen anfreunden, dass ihn Gott jetzt berührt hat. Und der Charles Finney hat dermassen eine Herrlichkeit auf seinem Leben gehabt, dass wo er immer angegangen ist, dass die Menschen Gottes Erkenntnis gehabt haben. Er ist in seine Anwaltspraxis hineingekommen. Sein Chef ist hineingekommen. Offensichtlich auch ein Ältester und sein Pastor sind hineingekommen. Die sind sofort auf die Knie gegangen. Haben Gott angefangen. Sie haben Sünden erkannt. Sofort. Der Geist von Gott hat den Mann ergriffen. Nach einem langen Kampf. Mehrere Jahre gegangen. Aber der Geist Gottes ist auf den Mann gekommen. Und wo er angegangen ist, ist der Geist Gottes gefallen. Das ist so weit gegangen, dass es auch andere Männer und Frauen ergriffen hat. Das ist so weit gegangen, dass ein von seinen Kollegen hat eine Liste gehabt. Mit den Leuten, die sich nicht bekehren werden. Hat sie gewusst gehabt, welche verloren sind, oder? Und einer war ein Barbesitzer gewesen, der war so oberst auf der Liste gewesen. Und der Kollege hat sich nur für die interessiert, die alle sagen, die können nicht gerettet werden. Und er ist angegangen und hat gebetet auf den Knien. Und ist einer nach dem anderen gerettet worden. Und in dieser Bar, von dem einen eben, der anscheinend sich nicht zu bekehren ist, ist eine Veranstaltung angegangen und ist eine Erweckung ausgegangen von dieser Bar. Das ist Kraft Gottes. Das ist Kraft von Jesus Christus, weil ein Mensch ein Herzensanliegen bekommen hat aus einer Begegnung von Gott. Und diese Vision will ich dir ins Herz legen und neu wecken. Ich lebe nur für das. Ich lebe nur für das. Und das Schöne ist, ich spüre langsam aber sicher, wie es in eine gute Richtung geht. Wie ich euch vorher schon gesagt habe, ist der Heilige Geist für mich eine sehr reale Geschichte. Sehr erfahrbar. Brauche ich auch. Ich muss meine Hand in die Luft strecken und wenn es dann nicht zischt, dann stimmt etwas nicht mehr. Und ich habe mich auch gewöhnt, dazu zu stehen, dass der Heilige Geist eine reale Sache ist. Weil er ist. Und er will es auch in deinem Leben sein. Du wirst ihn wieder anders erfahren als ich und so weiter. Jeder wird es wieder anders erfahren, aber es ist wie beim Wind. Wenn er weht, dann spürst du ihn, einverstanden? Ich hoffe, dass er stürmt in deinem Leben. Durch Kraft vom Heiligen Geist. Ich habe lange darunter gelitten, dass das Fest, das ich habe mit Gott irgendwie, das ist einfach für mich, oder? Ich bin zwar total happy und unter Strom, aber ich kann es kaum weitergeben. Und in der letzten Zeit, und schon gar nicht in der Evangelisation, das habe ich euch ja gesagt, dass ich mich neu dem Auftrag will widmen. Dass ich mich neu am Team, jeden Mittwoch Fragen aussetzen. Und wir sind davor auf den Knien gewesen, als ganze Kirche. Und die Leitung hat gesagt, Herr, schenke uns offene Türen. Wir wollen leben für verlorene Seelen. Ich möchte, dass die Salbung, die ich unter euch Christen kann teilen und die ihr auch schon gemerkt habt oder profitiert habt, dass die auf Nicht-Christen kommt. Das kann doch nicht sein. Also zum Beispiel bin ich mal an einem Ort gewesen. Dann habe ich für jemanden gebetet. Das ist jetzt einfach ein klassisches Beispiel, weil es beweisbar ist. Ich habe für jemanden gebetet und ich habe die Hand angehabt. Und ich habe aber nicht geschaut, wo hin, und ich habe die Hand falsch gerichtet und es hat die falsch getüpft. Also für die habe ich alle gebeten, die hat es nicht getüpft, aber die andere hat es getüpft. Und die hat es mir nachher gesagt, dass die Kraft von Gottes auf sie gefallen ist, weil ich die Hand falsch gerichtet habe. Ist das nicht cool? Aber was nützt das, wenn keine Seelen gerettet werden? Und mein Wunsch ist, dass auf deinem Leben eine so eine Herrlichkeit sich breit machen kann, wie es Gott für dich vorgesehen hat. Ich wünsche mir, dass einige, am liebsten alle von euch, den Preis zahlen und in den Kampf hineingehen und in den Feuerofen hineingehen und Prioritäten neu ordnen und den Auftrag zum Herzensanliegen haben. Und dann ist egal, was du für einen Job hast, ob du auf der Bank schaffst, Lehrer bist, irgendein Technischer bist, irgendein Student bist oder eine Mami daheim. Es spielt keinen Ruggel. Dort, wo du bist, ist die Herrlichkeit von Gott und sie breitet sich aus. Und Menschen werden erkennen, dass Gott Gott ist. Ein Beispiel habe ich euch geschrieben vor 2 Wochen, wo ich draußen für einen gebetet habe, auf der Gasse. Der ist Kraft Gottes gekommen. Ich habe ihn in ein Gespräch verwickelt, nachher habe ich gebetet, dass ich für ihn bete. Ich sagte, ja, komm schon. Dann habe ich für den Mann gebetet und dann ist die Kraft von Gott auf dich gekommen. Und ich sage nicht, was er geschrien hat, aber er war begeistert. Er hat aber keine Sündenerkenntnis gehabt, das muss ich jetzt eben sagen. Aber die Kraft von Gott hat er gespürt. Dann, es nützt nichts, den Menschen von Gott zu erzählen, wenn sie die Kraft von ihm nicht spüren. Ich habe null Hoffnung und null Erwartung, dass mir die Leute überreden können, mit Argumenten. Nicht einmal mit einer Suppenküche und einem guten Leben. Ich glaube, die Kraft von Gott wird letztendlich einen Menschen überzeugen. Weil wenn es eine Kraft von Gott ist, die einen Menschen überzeugt, was hat er nachher? Einfach ein Vorbild? Ein intellektueller Anstoß? Nein! Liebe Leute, wir müssen auf die Kraft von Gott bauen. Wir müssen erwarten, dass Gott wieder Menschen berührt in einer Art und Weise, dass wir baff sind und uns den Kiefer runterfallen. Und wir müssen Distanz nehmen von schnellen Bekehrungen. Dem Typ, den ich hier oben gebetet habe, der hat mir alles nachgebetet, nachher. Ich hätte irgendetwas beten können, der hat alles nachgebetet. Aber ich habe nicht gesehen, dass er eine Sündenerkenntnis gehabt hat. Und das ist wichtig. Jetzt der andere, der Rapper, der ist eben auch wieder am Donnerstag gekommen. Der ist genau am Donnerstag wieder gekommen, als ich da unten war. Ich habe mich mega gefreut. Er ist gekommen. Und beim ersten Meeting, gell, Alex, muss man sagen, er hat da wirklich auch euch zugetextet. Also, die Jungs sind kaum zum Reden gekommen. Und Alex hat es offensichtlich doch noch geschafft, das Evangelium zu erklären. Also, der hat geredet und hat seine Weisheiten verpustert. Und so ist es bei mir auch gewesen, als er da war. Er hat erzählt von der Kaffeemaschine, die Seele hat, und das Geld, das Seele hat, und das bisschen christliche Sachen. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal Gegenoffensive und habe ihn zugetextet. Mein Freund ist noch da gewesen. Und ich habe ihn wirklich zugetextet. Und dann sind wir auf Religionen zu reden gekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, und sagt er auch noch gerade etwas. Es geht nicht darum, was du für eine Religion hast, sondern ob Jesus Christus für dich gestorben ist. Und der Mohammed ist nicht für dich gestorben. Wir können zusammen sein Grab anschauen, wenn du glaubst. Und der Buddha lebt auch nicht mehr und hat auch nicht genau gewusst, wo der Weg zum Vater ist. Aber Jesus Christus ist für dich gestorben und er hat für deine Sünden gezahlt. Ja, aber du kannst doch die anderen reden. Mal, ich kann! Ich kann, und wenn du mir nicht glaubst, nachher ist mir das gleich, du findest 10'000 andere Meinungen, aber wenn du mit mir redest, reden wir über Jesus Christus, weil er ist für dich gestorben, er hat einen Traum für dein Leben, und sonst gehst du verloren, guter Mann, weil niemand kümmert sich um deine Seele. Und ich habe es bewusst gemacht, das war der Hammer, ich habe wirklich zugetextet, und der Kollege hat mir geholfen, und es hat nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Es hat nicht viel gebracht, er ist ein bisschen stiller geworden, vielleicht das erste Mal in seinem Leben, dass nicht er geredet hat, aber überzogen hat ihn das nicht. Und dann hat er Moment, jetzt kommen wir zum Höhepunkt, darf ich beten für dich? Sind wir bei der Kaffeemaschine gesehen, ja, bete für mich, oder? Steilaugen. Habe ich angefangen zu beten und ich habe meine Menschenfurcht überwunden und ich habe einfach angefangen in einer neuen Sprache zu beten. Und gerade von Gott ist auf den Menschen gekommen und ich habe gesehen, wie er sich selber im Spiegel angeschaut hat, mit den Steilaugen, wir werden immer grösser. Und wir beten und ich spüre selber, wie die Kraft von Gott auf den Menschen kommt. Und er hat es kaum können fassen. Und seine Reaktion war, ich muss unbedingt die Sprache lernen. Was ist das für eine Sprache? Was ist das für eine Sprache? Dann hat er probiert, weisst du, hat er die ersten Wörter buchstabiert. Ich sagte, nein, schau, Anatol. Das Problem ist, ich habe mir das letzte Mal schon angeboten, dass ich mit ihm die Bibel lesen will. Ich sagte, wir könnten es mal zusammen in der Bibel nachlesen, aber probier es nicht. Das kommt nicht gut raus. Aber er hat die Sprache unbedingt lernen. Und dann habe ich ihm gesagt, aber was du kannst machen ist, du kannst ein Gebet sprechen. Du kannst beten, Herr, erbarme dich meiner Seele. Mein persönliches Gebet, das mir mal gegeben wurde, weit bevor ich Jesus kennengelernt habe. Und du kannst beten, Jesus Christus wird Herr von meinem Leben. Ich habe ihm gesagt, wenn du das betest, wird dein Denken langsam aber sicher verändern. Und auch er, der hat mir jederzeit sofort Jesus ins Leben reingelassen. Der ist rausgelaufen, hat immer noch die Sprache probiert nachzumachen, aber hat immer noch gesagt, Herr, erbarme dich meiner Seele. Jesus, komm in mein Leben. Herr, erbarme. Und so ist er rausgelaufen und ist wieder zack aufgegangen. Und das ist die Kraft von Gott, die ich suche. Und das ist doch schon mal ein Anfang. Einverstanden? Und das hat ihn mehr überzogen. Und er wird wieder kommen. Und er ist wirklich baff gewesen, ich verdunde. Das hat ihn mehr überzogen als all unsere Reden und alle unseres Zutexten und unseres Lüter sie als er. Es gibt eine Schnittmenge. Du kannst irgendeinen Auftrag wahrnehmen. wo du dir selber gibst, oder wo dir ein Mensch gegeben hat, sei es ein Hobby, ein Job oder irgendetwas. Und du wirst mit diesen Gott, von dir Gott gegebenen Kräften können den Auftrag umsetzen. Und du wirst erfolgreich sein. Weil Gott hat dich so gemacht. Das ist möglich. Aber es gibt eine Schnittmenge. Weil Jesus Christus hat eine Verheißung rausgegeben. Er hat gesagt, geht hin alle Welt und macht sie Jünger. Und ich werde mit euch sein, bis das Ende von allen Tagen. Und die Kraft von Gott wird mit dir sein. Und das ist eine Schnittmenge. Und die müssen wir finden. Die Schnittmenge vom göttlichen Auftrag und deinem Leben. Und wenn du diese Schnittmenge findest, dann ist der Heilige Geist mit dir. Und wir werden wachsen in dem. Und du wirst feststellen, dass du dich Menschen zum Glauben kommen, nur weil du in ein Tram hineinsteigst. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich halte an dem fest. Wenn ich faste, faste ich für das. Damit da Freisetzung passiert. Du wirst feststellen, wie du in dein Büro hineinkommst, in deine Schule hineinkommst. Und die Herrlichkeit von Gott ist auf dir, wie sie von Mose war. Und Menschen werden Gott erkennen. Das ist genau in dieser Schnittmenge. Und du sagst mir, ja, zeig mir es, wo ist es? Bei dir möglicherweise. Wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen. Und wenn du jetzt spürst, dass das dich betrifft, dass das eigentlich auch deine Vision ist, dass Gott übernatürlich durch dich durchwirkt, gib dich Gott an. Und du wirst feststellen, wie der Heilige Geist durch dich wirkt, in einer Art und Weise, wie wir uns schon lange sehnen. Für das möchte ich dich challengen. In die Vision hinein. Philipper 1,27 heißt: Ob ich nun bei euch sein kann oder nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle ein Ziel habt und wie ein Mann für die Ausbreitung des Evangeliums kämpft. Wir als ganze Church, alle, was ich dazu erzähle, vor Gott ein Mann. Männer sollen heilige Hände ohne Zorn und Zweifel erheben. Der Heilige Geist soll sie erfüllen. Sie sollen an ihren Arbeitsplatz gehen, auf Banken, wo ihr auch immer arbeitet. Ihr sollt euren Platz hinsitzen und ihr sollt feststellen, wie in den nächsten Wochen und Monaten die Gegenwart von Gott so zunimmt, dass eine Veränderung stattfindet. Geben wir uns mit kleinen Schritten zufrieden. Streben wir nicht nach dem, was vielleicht gar nie wird eintreffen. Und ich will dich ermutigen, dass du ein Träger bist von der Herrlichkeit von Gott. Und wo du bist, ist Gott, und wo du bist, ist die Herrlichkeit von Gott. Und ich möchte für uns beten, und jetzt müssen wir wirklich nicht alle aufstehen, nur will ich sagen, aber wenn du merkst, dass das in deinem Herz dir entspricht in einer Vision, und wenn dir gleich ist, was andere schon erlebt haben, und wenn dir gleich ist, was so üblich ist in unseren Kirchen, aber wenn du das Neue Testament gelesen hast und sagst, Petrus und Johannes, genau das ist es, der Schatten von Petrus hat die Kranken geheilt. Ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Herr, ich lasse mich hinein in das Herzensanliegen. Ich habe Kraft nicht. Ich weiß schon, beim nächsten Ecken werde ich wieder fallen und sündigen, aber ich wirf mich dir an, Jesus. Ich wirf mich in deine Hand. Danach will ich für dich beten. Und wir werden beten und die Kraft von Gott wird fallen. Ihr werdet es sehen. Ich bin hundertprozentig überzeugt. Und wenn es nicht passiert, dann ist mein Leben einfach langweilig gewesen, aber wenigstens habe ich es probiert. Aber ich werde keinen durch ein intellektuelles Argument gewinnen für Jesus Christus. Hat beim Paulus auch nicht geklappt. Der Junge musste vom Esel runterfallen, vom hohen Ross. Er hat eine Begegnung mit Gott gehabt und nachher ist er gelaufen wie ein Maschinenli. Und so soll es bei dir auch sein. Herr Jesus, wir kommen zu dir, weil du uns gefunden hast und weil du bist ein übernatürlicher Gott. Du hast Himmel und Erde geschaffen, du hast uns den Heiligen Geist gegeben, du hast Gaben gegeben. Herr, und ich komme einfach mit Armut zu dir, mit meiner geistlichen Armut komme ich vor dich. Sag, füll du meine Hände. Ich kann sagen, wie die Jünger, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ich kann nicht einmal eine Stunde mit dir beten, schon schlafe ich ein. Ich habe dich wahrscheinlich verlassen in der tiefsten, in deiner schlimmsten Stunde. Aber ich baue auf deine Gnade, Jesus. Ich baue auf deine Gnade und ich baue auf die Liebe vom Vater. Dass du in meinem Leben noch eine Wende geben kannst und meinem Leben noch einen Sinn geben kannst, der unerwartet ist. Ich bitte dich, Jesus, dass der Heilige Geist ausgeüsst tust jetzt. Deine ganze Kirche. Dass du die hungrigen Herzen nährst. Dass du die hungrigen Seelen nährst, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Dass du die nährst, die über ihre eigene Sünde verzweifelt sind. Nicht überwinden können. Komm, du Heiliger Geist. Schenk uns die Begegnung. Uns verändern. Und uns Jesus vor Augen malen. Danke dir, Gott. danke dir. Das ist alles aus deiner Hand. Und es geht alles zu dir zurück. Wir beten dich an, wir laden dich ein, Jesus, dass du jetzt deine Jünger gewünscht für deine Jünger zu sein. Dass du deine Jünger holst, wo sie Herzen verändern ist. Jeder nach der Art und Weise, wie du geschaffen und gedacht hast. Herr, keiner soll den anderen kopieren. Jeder soll in dieser Vision laufen, wie du geschaffen hast. Halleluja. Ich setze es frei im Namen Jesus. Der Wille Gottes geschehe über unser Leben. Weit über unser Verdienen und Verstehen und Wählen und Können aus. Aber aus deiner Gnade, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.